Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Ja, was soll ich sagen? Heute hat mich sehr gereizt, mal was zum Thema Stadtbild zu sagen. Ich hätte dann gerne über das Gangbild, das Sprachbild, das Frauenbild, das Schwarz-Weiß-Bild der CDU-CSU-Fraktion gesprochen. Aber bevor ich irgendwie unseriös werde, verweise ich lieber auf ein YouTube-Video des gemeinwohlorientierten Medienhauses Korrektiv. Darin seht und hört ihr ein Gespräch mit der Redakteurin Annette Dovideit, mit der Chefin des Duden Verlags, Dr. Laura Neuhaus. Das ist wirklich sehr interessant zum Thema Sprache. Und den Link findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Heute, das ist kein Fehler, hört ihr den Musikteil gleich zu Beginn dieser Episode, weil ich den Text und die Musik dazu für sehr hörenswert halte. Danach folgt dann der zweite kurze Teil meines Gesprächs mit Norbert Rüther aus Köln. Das Gespräch habe ich bereits im April 2025 geführt. Die Themen darin sind heute: Wo steht die Psychiatriereform in Deutschland? Was wurde versäumt? Und am Ende des Gesprächs wird es nochmal sehr persönlich zur politischen Karriere und zum Musikgeschmack Norbert Rüthers. Viel Vergnügen beim Zeitnehmen fürs Hören.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Neulich kam ich auf dem Berliner Hauptbahnhof mit einer Dame ins Gespräch, weil wir beide auf unsere Züge warteten. Ist auf einem Bahnhof ja nichts Besonderes und bei der Deutschen Bahn erst recht nicht. Wir tauschten Erlebnisse und Anekdoten aus, die wir mit der Bahn erlebt hatten, oder besser gesagt eher ohne die Bahn. Als ich dann sagte, dass mir ab einem gewissen Alter bewusst geworden wäre, dass die Zeit endlich ist, empfahl die Dame mir zum Thema Zeit einmal Seneca zu lesen, der sich ausgiebig dazu geäußert habe, zur Zeit. Und da unser Podcast sich ja auch in gewisser Weise mit Zeit beschäftigt, habe ich mir etwas Zeit genommen, die ich jetzt mit euch teilen möchte.
When I think of all the good times that I've wasted, having good times. When I think of all the good time that's been wasted, having good times.
Das war Eric Burdon, der vermerkt, dass man auch beim Spaß haben viel Zeit vergeuden kann. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen, sagt Seneca dazu.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo,
das Stück kennt jeder aus dem Film Casablanca, As Time Goes By. Die Zeit verstreicht, aber Bogi und Ingrid Bergman bleibt immer Paris. Die Zeit kann ihnen niemand nehmen.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be.
Yeah, Starcraft and pleasure. Stream flows on by. Yes, as the sated and leisure. Watch it fly, yeah. And time waits for no one, and it won't wait for me.
Die Beatles und die Stones. Das Leben geht weiter und nicht wenige begeben sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit. Lang genug ist das Leben und reichlich bemessen auch für die allergrößten Unternehmungen, wenn es nur insgesamt gut angelegt würde. Doch sobald es in Verschwendung und Oberflächlichkeit zerrinnt, sobald es für keinen guten Zweck verwendet wird, dann spüren wir erst unter dem Druck der letzten Not. Das Leben, dessen Vergehen wir gar nicht bemerken, ist vergangen. Und die Birds. Also nutzen wir den Tag, jeden Tag. Carpe diem. Bob Dylan, der kürzlich hier in Köln aufgetreten ist, hat natürlich auch einige Songs über die Zeit geschrieben.
People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Und ich finde, in dem Fall hat er immer noch recht. Etwas versöhnlicher meinen es die Stones.
Time is on my side.
Wenn wir das Wesen der Zeit verstanden haben, dann haben wir den wichtigsten Schritt zu einer weisen Lebensführung getan. Also nicht zögern. Die Chambers Brothers. Es ist nie zu spät, sich Zeit zu nehmen, denn irgendwann ist es für jeden soweit.
Closing time.
Closing Time. Aber keine Panik bis dahin. Das Jetzt zählt, sagt zum Schluss Charlie Parker. Ars longa vita brevis. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Wir lieben euch.
Ich habe mir jetzt auch anlässlich, da ist auch so die leichte Überleitung, anlässlich 50 Jahre Psychiatrie-Enquete, nochmal diese Bundestagsdebattenreden original angehört und auch teilweise veröffentlicht, also gekürzt. Kriegt man ja im Bundestagsarchiv, kann man die sich dann holen, ne, muss man zwar bezahlen, aber man kriegt sie. Und da habe ich die Debatte nochmal verfolgt und das war ja immer, das war der Punkt jetzt, den ich meine, es war da immer fraktionsüber oder ja, fraktionsübergreifend. Ja, ja, das war ja hier kommunal in Köln ja auch ein sehr auch wesentlicher Aspekt. Das finde ich interessant.
Auch im Landschaftsverband war das so.
Ach so.
Im Landschaftsverband war einer der großen aus der Verwaltungsseite Befürworter und Entwickler der Fuchs. Landesrat Fuchs, Direktor. Landesdirektor Fuchs aus dem Bergischen Kreis, der war Oberkreisdirektor von Gummersbach. Und der war sehr nah an der Psychiatrie dran. Mhm. Er hatte auch einen Schwager, der ein sehr berühmter Schwager war. Seine Frau war die Schwester des Hannoveraner, ganz linken Professors, der über den in Vietnam auch gearbeitet hat.
Erich Wulff.
Erich Wulff war der Schwager von dem. Ne? Und obwohl er sicherlich politisch meilenweit auseinanderlagen, hat aber dieser Einsatz von Erich Wulff und das Beispiel hat sie sicherlich ihn auch mit motiviert, sehr stark als CDU-Mann für die Psychiatriereform hier im Rheinland zu stehen. Ne?
Also das fand ich nochmal bei den Bundestagsdebatten, die im Übrigen auch, ich sag mal, sehr kollegial damals waren. Ich war echt erstaunt zu dem Klima heute. Es ist eine furchtbar, wenn man das nochmal hört. Das war zwar sehr förmlich und man merkte schon so das Verkrustete in den Bundestagsdebatten, aber die Leute waren respektvoll miteinander.
Und das ist auch heute noch, wenn es um solche Themen geht, aber in den Fachbereichen ist das ganz häufig so. Ne? Ah, die Leute kennen sie, die wissen auch, was sie machen müssen, nämlich ihre Fraktionsmanagement davon zu überzeugen, dass, wenn es nötig ist, Geld in den Haushalt eingestellt wird. Und man muss es immer, sagen wir, die Leute mitnehmen. Ne? Das war diese gute Geschichte der drei Reisen, die alle in etwa einem Jahr stattgefunden haben. Und die Züricher Reise galt ja einem anderen Teil, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, dem Suchtversorgungssystem.
Ach so.
Das war vor allen Dingen in Zürich. Ne? Die hatten damals ja eine sehr klare Position zu kontrollierten Abgabe von Heroin sogar. Ne? Das haben wir ja in Köln auch gemacht. Wobei in der Sucht ja immer die Fortentwicklung der Suchtstoffe, die Ansätze der Rehabilitation oder der Versorgung überrollt, was im Moment mit dem Crack da los ist. Das geht auf keine Kuhhaut.
Ja, ja. Wir haben es jetzt schon gestreift. Ist dieses Jahr 2025 jährt sich ja die Psychiatrie-Enquete zum 50. Mal auf jeden Fall. Das ist ja so ein Synonym, diese Psychiatrie-Enquete. Das ist ja eigentlich ein parlamentarischer Prozess, sage ich jetzt mal, der sehr, sehr inhaltlich und auch über viele Jahre ging. Ich habe mal geguckt, das war auch unter der sozialliberalen Zeit. Kein Wunder, dass es in der Zeit auch angestoßen wurde, aber man muss fairerweise sagen, auch von einem CDU-Mann, CDU-Fraktion, ne? Der Picard, ja, genau.
CDU-Frankfurt dagegen. Ne?
Ja, aber das jährt sich ja jetzt zum 50. Mal und das damals sind ja vor allen Dingen die verheerenden Missstände in den deutschen Psychiatrien, ja, sagen wir mal, einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden. Und es gab ja vorher schon auch journalistische Recherchen, die das offengelegt haben. Ich habe in dem Podcast ganz am Anfang schon vor einer Weile mal mit Carmen Thomas auch gesprochen und die hat mir dann nochmal von vor der Enquete, die sind ja auch viel rumgereist politisch und haben sich dann auch in Deutschland dann Psychiatrien angesehen, noch vor Enquete-Zeiten sozusagen. Also primär wurden ja da die verheerenden Missstände mit der Enquete aufgezeigt. Meine Frage jetzt aber an dich ist, und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das in so einen Mainstream geht, wir haben es alles super gemacht. Ich bin ja selber ein Kind dieser ganzen Reform, ich weiß was, ich sehe aber auch viele Entwicklungen, die nicht so gelaufen sind. Deshalb meine Frage an dich, wie viel Reform hat die deutsche Psychiatrie denn bisher tatsächlich erfahren und was ist aber auch auf der Strecke geblieben? Mich interessiert, was dein Stand ist oder dein Eindruck vom Stand der Reform.
Es ist völlig unbestritten, dass extrem viel, vor allem die Unterbringungsbedingungen in Zimmern, sich dem Niveau nahezu des somatischen Krankenhauses angenähert haben oder auch genauso sind. Das ist unbestritten und das ist natürlich erstmal für den Menschen, der die braucht, anständige Basis. Da ist keiner, der rausgeht, weil er mit 20 Leuten das Klo benutzen muss. Das ist so. Das Zweite ist, es hat sich seit 50 Jahren das Spektrum der psychiatrischen Erkrankungen die behandelt werden, erheblich erweitert. Ich habe Facharztprüfung gemacht, da gab es den Begriff zwar schon, aber wir waren nicht extra zum Thema Traumatisierungen, chronifiziertes, ja, komplexes, posttraumatisches Belastungssyndrom. Das gab es damals in unserer Welt noch nicht. Oder auch, dass viele Persönlichkeitsstörungen behandelt werden heute. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die ganz oft Grundlage für Suchtentwicklung ist. Dieses Spektrum hat sich riesig erweitert, sodass die Hoffnung eines Teils der damaligen Psychiatriereformerin sich nicht erfüllt hat, dass es einen deutlichen Abbau von Klinikbetten gegeben hat. Es hat natürlich Abbauten gegeben, aber dann kamen sie über psychosomatische Kliniken wieder dazu.
Ja.
So, das hat auch die Praxis der psychiatrischen Arbeit unheimlich verändert. Es gibt heute nur noch wenige, die sich so für die Menschen mit chronischen Psychosen interessieren wie früher. Ja, die sind alle woanders unterwegs. Wir haben natürlich jetzt heute eine unheimliche Psychologisierung auch des Behandlungskonzepte. Deutschland hat die meisten psychologischen Psychotherapeuten der Welt, die niedergelassen sind. Also wenn man das pro Versichertem umrechnet, ja, wie viel psychologische Kapazität es gibt, ist irre, gibt es sonst nirgendwo. Haben vielleicht die amerikanischen Privatpatienten oder irgendwo. Das führt dazu, dass die Psychiatrie ein unheimlich breites Feld ist. Wir werden für Dinge in Anspruch genommen, wo vor 50 Jahren niemand in Anspruch genommen wird. Der trauert so nachhaltig, ruft dich ein Bestatter an. Ja, wie lange ist denn die Ehefrau tot? Ja, 14 Tage. Ja, sage ich, dann lassen Sie doch trauern. Ja, also das ist jetzt eine Karikatur. Aber wir haben ja an vielen Stellen in der Gesellschaft Institutionen, die auch von Personen repräsentiert werden, nicht mehr die Menschen trösten, die mit Menschen sprechen. Früher war der Pfarrer und da gab es in einer Gemeinde, katholisch, evangelisch, gleich 3 oder 5 davon. Heute gibt es für einen Riesenbereich noch einen, mit denen die Menschen reden konnten. Oder es gab Freundeskreise, die in Vereinen waren, diese unmittelbaren Träger des Trostes und der Begleitung, ich nenne es jetzt nicht Krankheiten, sondern Krisen, die dann aber zu Krankheiten werden können, das hat sich unheimlich reduziert.
Ja, ja.
Das könnte man jetzt sehr weit ausdifferenzieren. Und was uns bei allen Anstrengungen nicht gut gelungen ist bisher, ich weiß, dass der Dachverband der Gemeindepsychiatrie heißt er, dem auch, glaube ich, der Kölner Verein angehört, dass die sich außerordentlich intensiv darum bemühen, Leistungen zusammenzufassen in einer Institution, damit der Patient nicht 10 Institutionen hat, die ihn betreuen oder versorgen. Aber das ist noch immer nicht gut gelungen. Und das führt dazu, dass es lange braucht, bis Hilfen kommen, dass gestritten wird, wer ist zuständig. Also ein schönes Beispiel ist das neue Beteiligungsgesetz oder die Regelung. Die ist so bürokratisch, dass sie durchaus als eine der ersten genommen werden sollte, um Bürokratieabbau zu betreiben.
Ja.
Der Landschaftsverband Rheinland hat 70 Personen anstellen müssen, um die neue BTAG, heißt es ja, ausfüllen zu können. Die müssen die Anträge prüfen, die Hilfepläne machen. 70, das geht doch ab von dem Budget. Dann heißt es, wir haben 100 Millionen, aber da sind schon mal erstmal 70 Stellen, die jeden Monat bezahlt werden müssen. Und so ist es an vielen Stellen. Und das sind Dinge, die müssen jetzt eigentlich, oder wir brauchen kein Rad neu zu erfinden. Aber man muss die Strukturen effizienter machen, auch wenn man die Schwellen senken. Ich habe jetzt eine Patientin, ich bin ja noch jemand, der die Patienten behandelt. Und dann siehst du, ist eine Frau, die nicht gut sehen kann, fast gar nicht mehr. Ja, die hat auch noch schwere Psychose Und dann haben wir die entsprechenden, unsere Sozialarbeiterin in der Ambulanz, mit ihr die Anträge gestellt. Ich habe die ärztliche Stellungnahmen geschrieben. Jetzt ist die schon ein halbes Jahr, läuft das. Und die hat keine Hilfe.
Ja.
Ja? Und es kam eine blöde Frage. Da war irgendein Erbe, der hatte sie aus einem Hausverkauf ein paar tausend Euro geerbt. Was denn damit wäre?
Ja, ja.
Ja. Ja? Und das dauert jetzt wieder zwei Monate länger. Und die kriegt erst die Leistung ab dem Tage, wo sie bewilligt ist. Früher gab es Regelungen, die Leistung kommt ab dem antragstellenden Tag.
Ja, ja.
Das sind also so bürokratische Geschichten.
Das sind diese ganzen leistungsrechtlichen Dinge.
Die leistungsrechtlichen Dinge in Deutschland sind typisch deutsch und sie sind ganz viel, das haben Sie auch miterlebt, auf der Basis von Modellvorhaben entstanden.
Ja.
Dann löste das nächste Modellvorhaben das ab, wieder ein Modellvorhaben. Und das eine lief aus und dann übernahm man es doch nicht. Und diese Modelleritis, die wir in Deutschland besonders hatten, weil da war jeder Politiker froh, wir haben Modell. Zwei Jahre. Nach zwei Jahren interessierte das nicht mehr so. Entweder sang- und klanglos oder ein bisschen. Und jetzt hatte ja der Dachverband Gemeindepsychiatrischer Verbünde ein Modellprojekt gemacht. Das hatte, glaube ich, Herr Greve koordiniert und wissenschaftlich begleiten lassen. Das ist ja sehr gelobt worden, also von der Fachöffentlichkeit. Und das muss jetzt ausgerollt werden. Da kann man jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt mal so ein saarländisches Modell noch machen oder noch ein sächsisches dahinter.
Ja,
und da leidet ja viel an Sozialpolitik in Deutschland drunter, dass man immer die Modelle macht.
Ja, die mit den Modellen sich auch grundsätzliche Neuregelung da vom Hals hält. Ne?
Also ja, das ist, dann kommt die grundsätzliche Regelung nicht oder wird auf den St.-Immerleins-Tag verschoben. Dann könnte man auch vieles sehr, sehr, sehr viel einfacher machen an den Stellen.
Ja, ich habe das ja auch ganz viel erfahren. Das ist,
ja,
ne? ist ganz. Und wenn man da noch die Krankenkassen mitdenkt,
ja,
dann wird es gern noch widersinniger, weil die Hilfen, die eigentlich bezahlen müssten, die haben ja auch, machen ja auch so Projekte gerne. Ja, ich habe es ja mit der integrativen Versorgung gemacht.
Dann können sie wieder, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit damit machen. Aber diese Verstetigung, die muss kommen. Und da würde ich jetzt die Schwerpunkte, wenn ein Bundestagsausschuss für Gesundheit den psychiatriepolitischen Teil festlegt oder die entsprechenden Fraktionen, müsste auf diese Konsolidierung und die Vereinfachung und die Zielgenauigkeit gesehen werden. Es gibt Menschen, die haben Patienten, die haben 10 Betreuungsinstanzen.
10.
Ja, es ist ja heute auch möglich, dass man als psychisch Kranker Pflegestufen kriegt.
Ja.
Ja, dann haben die betreutes Wohnen, was ja jetzt immer mehr als persönliche Budgetleistung bezeichnet wird, weil dieser Begriff ja etwas schillernd ist, betreutes Wohnen. Dann haben die Pflege, dann haben die eine gesetzliche Betreuung, dann haben die berufsbegleitenden Fachdienst, wenn es um Arbeit geht. Und jetzt könnte ich das noch hintereinander machen, was sie alles an Betreuungsleistungen kriegen, die alle ihre unterschiedlichen Bedingungen und Konzepte haben. Wenn ich mir angucke, was die Medizin in bestimmten Bereichen, nehmen wir mal an die Krebsforschung oder nehmen wir mal an die Ophthalmologie, die Augenheilkunde, was die für Fortschritte in den letzten 50 Jahren gemacht hat, hat die Psychiatrie nicht. Wir haben keinen einzigen wirklichen Fortschritt gemacht in Bezug auf die Schizophrenie.
Ja.
Keinen.
Ja, ja.
Ich habe jetzt noch mit Thomas Becker, der ja ein guter Versorgungsforscher, Sozialpsychiater ist, gesprochen bei der Verabschiedung von Jörg Bieger beim Psychiatrieverlag. Und der bestätigte das. Ja, wir haben heute ein Operationsverfahren, das den Austausch der Linsen beim grauen Star.
Ja,
das
ja.
ist mittlerweile, machen die 750.000 Operationen im Jahr. Ja, das ist eine der meistgemachtesten Operationen. Früher waren die Leute ab dem Alter blind.
Ja.
Und das ist heute de facto nur noch bei einem anderen Krankheitsbild, Makuladegeneration. Und die Fortschritte der in der Psychiatrie, sowohl der Erklärungszusammenhänge, der Entstehungszusammenhänge damit zeigen sich ja besonders beim Alzheimer.
Ja.
Jetzt haben sie wieder irgendein Medikament, da geht der Jessen raus und macht Presse. Und wenn das ausgerollt würde, dann müssen wir unseren Krankenkassenbeitrag deutlich erhöhen. Ja, das ist dieses Lecanemab, das sehr viele Nebenwirkungen hat. Ja, da sucht man was. Man ist jetzt vielleicht eine Ecke näher an den Ursachen dran. Und dieser Teil, es gibt im Moment kein Antidepressivum und kein Neuroleptikum, was die forschenden Arzneimittelfirmen in der Pipeline hätten. Die machen Molekülveränderungen, Mini. Dann können sie es wieder neu verkaufen, wenn der Ausschuss zustimmt. Und das ist schon ein Drama.
Ja, ja.
Es hat sich natürlich, es könnte jetzt der Einwand kommen, es gibt viele psychotherapeutische Verfahren, die sich weiterentwickelt haben. Aber das hat ja nichts zu tun damit, dass wir an den Grundlagen der Erkrankungen, soweit sie nicht gesellschaftlich bedingt sind, dass wir da nicht viel weitergekommen sind. Ja, das ist das eigentlich Spannende dran und da wird auch sicherlich ein Diskurs hingehen müssen.
Würdest du denn so weit gehen, zu sagen, so ein Push, den jetzt vielleicht die Psychiatrie in den Grundlagen nochmal brauchte, wäre zum Beispiel auch eine Neuauflage in einer größeren Bunde, also nochmal eine Enquete?
Nein, ich glaube nicht, dass das besonders viel bringt. Man müsste sich stärker fokussieren auf solche einzelnen Fragestellungen. Forschungsmittel zur Verfügung stellen, wenn das ist. Ich bin jetzt kein Experte für Forschung, aber was man hört, ist nicht gut.
Ja, ich hoffe, dass das so ein Diskurs
aufkommt. Ja, ich weiß nicht, wo er kommen kann.
Oder wo er stattfinden soll. Auch, ja, ne? Also,
es ist eben halt schwierig, weil es so eine Mischung aus Bio, Psycho und sozialen Gründen ist. Und wo setzt man ein? Was ich die größten Versagen nach der Psychiatrie-Enquete ist, dass die Arbeitsmöglichkeiten für mittel- bis schwer psychisch Kranke sich nicht wesentlich verbessert haben. Die hängen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Gibt es gute, arbeite ich auch gerne mit zusammen. Aber es gibt dieses berühmte Supported Employment am Arbeitsplatz Unterstützung, dezidiert auf die Probleme, die da sind. Das gibt es zu wenig in Deutschland.
Und das war meines Wissens schon Thema in dieser alten Enquete.
Ja.
Christiane Herlin, meine ich.
Ja, ne? Die Christiane war ja in London. Die Zubrotfirma Dörner dann sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Aber da eine wirklich gute Struktur im Westerwald hatten wir mal, war eine Initiative des Landes und mit Bund, also Bundesanstalt für Arbeit, gab es mal Dorfläden.
Ja.
An den Stellen, wo die Lebensmittelläden alle weg waren. Nachdem die Zuschüsse weg waren, sind sie der Reihe nach eingegangen.
Es war so ein Inklusionsbetrieb praktisch.
Das waren Inklusionsbetriebe.
Dieser Dorfläden.
Das waren Inklusionsbetriebe. Die liefen ganz gut mit Zuschüssen, aber ohne Zuschüsse eben nicht. Da hat Christiane ja auch viel dran gemacht und viele Verdienste erworben mit dieser auch internationalen Arbeitsgemeinschaft, die da tat. Aber es ist einfach aus deutscher Sicht zu wenig. Da hat auch die Bundesanstalt für Arbeit nie wirklich was gemacht mit langem Atem. Und da muss Supported Employment hin, da ist der BSD auch von der, da heißt jetzt berufsbegleitender Dienst,
Integrationsfachdienst,
da sind die zu unspezifisch für. Die müssen einem, der Bäcker wird, die müssen die speziellen Probleme der Bäckerei, Fachverkäuferin, darin müssen sie die unterstützen, indem sie vor Ort sind. Das ist das Soziale. Da ist ein großer Versäumnis in Deutschland. Dann haben wir gesehen, aus meiner Sicht, ist ein großes Versäumnis, dass wir also die Forschungen in Krankheiten nicht weitergemacht haben. Und drittens, dass die Psychiatrie überflutet wird mit neuen Fragestellungen. Jetzt kommt Long-Covid. Dann kommen die Leute, depressiv, antriebslos, Adina, nach Covid. Gut. Dann fängst du an zu arbeiten. Recherchierst mit den Patienten, dann stellt sich aber raus, 5 Jahre vorher, 10 Jahre vorher, war auch schon was. Ne? Das heißt, es war dem Patienten gar nicht aufgefallen, dass er eine depressive Phase hatte.
Ja. Interessant, sehr interessant.
Also das sind, sagen wir mal, so die Ausblicke, die da also eine Rolle spielen. Jetzt, vielleicht, da bin ich sicherlich nicht vollständig an der Stelle mit den Analysen, aber es ist einfach so. Und die forensische Psychiatrie ist ja nochmal ein Sonderkapitel.
Da ist ja im Moment ein harter Diskurs über die Richtung auch, wie es weitergehen soll. Ne?
Ja, weil die den Ländern natürlich finanziell über den Kopf wächst.
Ja, ja.
Das nächste Kapitel, was völlig brach liegt, gute Gutachten gibt es kaum noch.
Aha.
Wir haben ja mehrere Sorten von Gutachten. Betreuungsgutachten über die Einrichtung einer Betreuung. Dann haben die ganzen sozialrechtlichen Gutachten, insbesondere Renten. Und dann waren sie beim Gutachter und der Gutachter attestiert ihnen volle und eingeschränkte Einsatzfähigkeit bis auf Schichtdienst und langem Heben von schweren Gewichten. Ja, es gibt auch keine wirklich geordnete Ausbildung dazu. In den Facharztausbildungen fällt das hinten runter.
Ja, klar.
Wenn es dann heißt, 5 Gutachten, davon mindestens 3 strafrechtliche, dann haben sie vielleicht einen kleinen Ladendiebstahl oder so.
Ja, genau. Ja, ich gucke auch auf die Uhr.
Ich glaube, du hast jetzt genug.
Ich habe genug, aber eine letzte Frage, weil ja dieser Podcast immer auch mit Musik zu tun hat, ne?
Ja.
Würde ich gerne 2 kleine Fragen am Ende. Noch einmal so was eher Persönliches, weiß nicht, wie viel du dazu sagen willst, aber gibt es eine Versöhnung mit so einer gescheiterten politischen Laufbahn, so im Alter, wenn ich das sagen darf?
Ja, ich habe erstens mir im Kern nichts vorzuwerfen, im engeren Sinne. Natürlich ist das ein Delikt. Ich bin ja dann verurteilt worden wegen Bestechlichkeit. Das ist ja ganz verdreht worden, damit es überhaupt was fand. Aber das nimmt man so. Und da ich es immer offen angesprochen habe, mich immer dem gestellt habe, glaube ich auch nicht, dass da eine komplexe Traumafolgestörung aus entstanden ist. Und ich hatte den großen Vorteil, dass das zweite P oder das erste P in Psychiatrie mich im Grunde genauso begeistern. Sonst würde ich ja jetzt heute nicht mehr gerne arbeiten.
Ja,
ja. Ich arbeite ja nicht nur, weil ich Geld verdiene, sondern ich arbeite auch, weil ich es gerne mache.
Ja,
es ist so spannend, die Lebensgeschichten von Menschen zu begleiten. Und vor allen Dingen durch ganz kleine Interpretationen dahin zu kommen.
Ich sage immer, sich Türen öffnen oder neue Möglichkeiten öffnen. Ne?
Frag manchmal die Patienten, was hat ihnen geholfen?
Ja.
Und dann kommt, damals, als sie gesagt haben, als sie das so gedeutet haben, also das ist ja spannend. Ja. Oder auch ihre Sachen zu erfahren, ne?
Was
es alles gibt.
Ne? Ja, ja, ja. Und die Musik, was hörst du, was hast du für Musik gehört? Oder gibt es Musik, wie wichtig ist Musik in deinem
Leben?
Ich
bin keiner, der also ständig Musik hört, ganz wenig. Deswegen habe ich auch keine ganz bevorzugte Musikfarbe, aber was ich gerne höre, ist neue Musik, also die also sich in Köln zum Beispiel im Acht-Brücken-Festival ausdrückt.
Ja, ja.
Also Schönberg, Lachemon, wie sie alle heißen. Das Berio, das höre ich ganz gerne. Das interessiert mich ja im Grunde auch so eine Transzendenz der Töne. Ja, man kann fast sagen, manchmal in, ja, körperliche, berührende Laute oder Lärm sogar.
Ja, interessant.
Und auch psychiatrisch.
Ja, lieber Norbert Rüther, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, weil es sind ja auch doch viele persönliche Dinge, die da immer wieder zur Sprache kommen. Aber auch so für den Einblick, den du jetzt so über diese lange Zeit und auch wenn wir uns immer mal begegnet sind, hab ich nie so intensiv persönlich mit dir und persönlich schon gar nicht darüber gesprochen. Also deswegen bedanke ich mich nochmal sehr dafür auch.
Okay,
ich mache jetzt mal aus, ne?
Ja, du kannst.
Ich sage heute am Ende dieser Podcast-Episode nur ein kurzes Tschüss und bis in 14 Tagen.